Digital wird euch präsentiert von me-first.ch, der Website für effizientes und gesundes Schaffen am Computer.
Herzlich willkommen zum Digital Nummer 69 am heutigen Dienstag, 13. Juli. Und mein Name ist Raurene Melzer und bei mir im Studio ist auch noch der Maggie.
Hallo miteinander.
Das heutige Thema ist Malware und Viren und wir erklären euch mal, was Malware und Viren ist und was man darunter kann vorstellen kann, genau tiefer und auch, was das Ganze zu hat, also wie tut man sie bekämpfen.
Genau, und das sind so ein bisschen unsere drei Teile, die wir da geplant haben, also eben ein bisschen Typisierung zu machen, dann ein bisschen genauer darauf einzugehen, wie es bekämpft werden. Und im dritten Teil dann ein bisschen mal ein Beispiel vom Configure-Virus, das wir ja ziemlich sicher alle kennen, mal ein schauen, wie das dann konkret abgeht mit dem Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Antivirenherstellern und den Virenschreiber.
Die Viren und Malware, man hört sehr viel davon, doch was ist es genau, was man weiss, oder man geht davon aus als normaler User, das sind Schadprogramme und ich sollte mich davor schützen. Ja, mal Typisierung. Was ist ein Virus oder Malware? Was ist überhaupt der Unterschied und was gibt es überhaupt für Typen?
Genau, also man kann so ein bisschen grob gesagt, kann man so ein bisschen drei Typen klassifizieren. Es gibt so die selbst replizierbaren Viren, also die sich selber wieder vorpflanzen. Eigentlich so ein bisschen aus der Tierwelt kennt man das ja auch.
Darum hat der Name Virus.
Genau, das ist so ein bisschen der. Und die einen haben zum Ziel auch Wachstum zu erreichen in der Population, also sich wirklich auch auszubreiten. Es gibt aber auch Viren, die sich zum Beispiel nicht ausbreiten oder sich ausbreiten und dann sich gerade wieder löschen vom Host, wo sie sind. Ja. Das ist auch noch ein Unterschied, den man sehen kann. Und dann gibt es noch die Parasitär-Malware, wie man sie nennt. Das sind die, die eigentlich ein anderes Programm benutzen als Träger von sich selber. Das ist eigentlich übernommen von der Tierwelt.
Darum auch Virus, also die drei, was man kennt vom Virus, darum heisst es auch Virus.
Gut, das kann auch Malware sein, wo parasitär ist. Also ja. Ich glaube, das Virus, das können wir nachher gerade noch schnell drauf, genau. was der Unterschied ist auch zwischen einem Virus und einem Wurm. Aber dass sie wirklich etwas, einen Träger brauchen oder nicht, das sind so die Unterschiede, die es gibt bei Viren.
Und einem Träger versteht man, tut man sich in das Programm, tut sich das einnisten und tut sich dann innerhalb des Programms zu wirken.
Genau, also eigentlich genau wie in der Tierwelt, wo du die Parasiten hast, wo andere Träger nutzen. Und so als Beispiel, also so die einfachste Variante ist so eine logische Bombe, die man eigentlich einbauen kann in ein Programm. Das ist dann einfach so wie, wir sagen, eine If-Schlaufe, also eine Bedingung, die überprüft wird. Und wenn jetzt zum Beispiel Freitag der 13. ist, um 12 Uhr, dann tut der Computer runterfahren. Ja. Also der schlummert und den sieht man da eigentlich nie, nur vielleicht einmal und so. Das ist so ein bisschen die einfachste Variante. Dann gibt es also die trojanischen Pferde, wo man auch noch viel hört. Das ist auch wieder übernommen eigentlich von der Mythologie in dem Sinn. Mhm. Das ist dann ein Virus, das sich versteckt hinter einer guten Software. Also man hat eigentlich das Gefühl, man installiert etwas, das einem etwas bringt. Aber es ist eben dann hinten dran etwas nicht so gut.
In der Praxis geht es sogar so weit, dass man irgendwie dort vortäuscht, man hat ein Antivirusprogramm.
Genau, das ist eine Variante. Und oder auch, was sehr klassisch ist, ist auch, dass sich zum Beispiel Benutzernamen und Passwörter ausspionieren, indem man zum Beispiel eine Bankensoftware spielt oder so, wo man eigentlich gar nicht ist. Mhm. Dann, was früher noch viel genutzt worden ist, auch von den Programmierern, sind sogenannte Backdoors. Das sind so Hintertüren. Und die hat man eigentlich extra eingebaut auch Betriebssystem oder in Programm auf jeden Fall, dass man eigentlich dann als Programmierer Zugang hat zu dieser Software für Fernwartung oder für Support oder so. Ja. Sprich, dann hat man ganz kompliziert, sagt die User, man muss, ich weiß auch nicht, wie viele Passwörter wechseln und so, aber es gibt einfach ein Passwort, das alle Programmierer wissen, wo einfach den Admin-Zugang gibt. Also von dem ist man heute, glaube ich, ziemlich weggekommen, aber das hat man früher noch viel gesehen. Und dann kommen wir jetzt wirklich zum Unterschied von Virus und Wurm. Also was der Unterschied ist zwischen dem Virus und beim Wurm ist, dass der Virus eigentlich meistens eben ein Teil ist von einem anderen Programm. Er versucht sich irgendwie zu replizieren, also
verbreiten.
Genau, probiert irgendwie in das nächste Programm zu investieren oder nächste ausführbare Dateien. zu infizieren. Wohingegen der Wurm eigentlich sehr eigenständig ist und sich eigentlich wie so ein als eigenständiges Programmcode-Teil so, so im Netzwerk verbreitet.
Ja, die klassische Variante ist ja im alten Outlook, dass das Mail, der Mailwurm, wo einfach, also Mailwürmer, wo man das Mail bekommen hat und sich dann weiter über das Adressbuch wieder verbreitet hat zu anderen Outlook-Benutzern.
Genau. Und was man auch sicher kennt, ist Spyware und Adware. Das ist noch so, Adware ist eine Sache, wo man sagt, ja, man darf zwar das Programm, also das muss nicht unbedingt schlecht sein, es kann auch okay sein, auch wenn man sich damit einverstanden erklärt.
Mhm.
Dass man jetzt eine Software benutzt und dafür ab und zu halt so ein Pop-up dann zu sehen bekommt. Wohingegen Spyware nicht mehr so lustig ist, weil das ist dann auch so ein bisschen ähnlich wie im trojanischen Pferd, wo wir schon darüber geredet haben, etwas, wo versucht, dich auszuspionieren, indem du etwas anderes eigentlich willst machen.
Genau, also viele so Gratis-Programme, die es mal gegeben hat oder gibt, die, was auch was für tolles Versprechen, dass das Windows schneller wird oder wie auch immer. Und wenn man das nicht bekannt vorkommt, könnte es sein, dass so etwas ist. Also das ist ja üblich.
Genau. Und was eigentlich auch noch lustig ist, ist eigentlich die Benamsung von diesen Viren und Malware, die man da kennt und die man da manchmal auch liest. Und dort ist es wirklich so, dass eigentlich jede Sicherheitsfirma eigentlich eigene Namen hat, die zwar meistens sich ein ähnlich auslegen, also man einigt sich dann vielleicht irgendwie mal auf einen Typ mal so zu benennen.
Ähnliche Aussprache oder wie auch immer.
Genau, aber also konkret heisst es dann eben immer wieder ein bisschen anders. Darum ist es dann auch nicht ganz einfach, wenn man einmal irgendwo einen gefunden hat, auf dem Netz Informationen darüber zu finden, weil die bei jedem Hersteller ein bisschen anders heissen. Aber man kann davon ausgehen, dass es ungefähr gleich heissen und meistens dann noch der Typ vom System, also vom Zielsystem drin steht, zum Beispiel. Und Viren, also wenn man die so ein bisschen im Detail anschaut, dann sieht man eigentlich, dass es wie so drei Teile hat, so ein Virus, jetzt konkret ein Virus. Es hat meistens so einen Infektionsmechanismus, also das ist der sich probiert, weiter zu verbreiten. Dann hat es meistens einen Auslöser von einer Aktion, wie wir vorher mal gesagt haben, wie zum Beispiel bei der logischen Bombe, irgendein Datum, oder halt auch sagen, nach dem Systemstart warte 5 Minuten und dann mach etwas. Und dann hat es eben die Aktion, die dann ausgeführt wird.
Wo teilweise nur Spass ist, teilweise ernsthaft und teilweise nicht merkt, je nachdem, was es für Zweck bezwecken sollte.
Und lustigerweise merkt man ja meistens, dass ein Virus da ist, wenn er falsch programmiert ist, wenn er nämlich etwas macht, was er nicht machen will. Das Ziel ist ja von einem Virus, dass man sich möglichst versteckt bleibt und dass man dann vielleicht eben genau mal auf einen Befehl hört, wo dann der Virenschreiber irgendwann einmal rauslässt und sagt, ja, jetzt du alle Spam-Nachrichten verschicken, die ich dir maile.
Ja.
Und das sind Sachen, wo meistens, wenn dann der Virus den Computer runterfährt, dann ist das nicht eher im Sinn vom Virus, sondern ist das eher ein Fehler.
Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal kurz Musik, bevor wir erklären, wie man das weiterhin auch an Virus erkennen und kann bekämpfen, weil wir sind jetzt mal zum Erkennen gekommen und können dann später dann wieder die genau erkennen.
Mhm.
Ihr hört immer noch Radio Stadtfilter mit dem Digitalmagazin Nummer 69 und ich bin der Aurene Melz und bei mir ist der Mege. Und unsere Themen sind Mailware und Viren und wir haben es vorhin erklärt, was eigentlich Viren sind und was sie ein bisschen machen.
Genau, jetzt, und dort würde ich eigentlich gerade noch ganz kurz einhaken. Okay. Es gibt nämlich auch noch so, also was man auch unterscheiden kann, ist zwischen diesen Boot-Sektor-Viren. Das sind die Viren, die sich eigentlich extrem früh ins System schon einklinken, eigentlich bevor du schon bootest, schon dein System infizieren. Die sehen wir heute ein bisschen weniger. Dann gibt es, die meisten Viren sind ja so auf ausführbaren Dateien, die tun sich dann in die Exe bei Windows einschreiben. Oder es gibt so Makroviren, die sieht man viel bei, zum Beispiel bei Excel oder so, wo es in Dokument drin ist und wenn man es dann aufmacht, dann passiert etwas. Das ist noch so ein bisschen zur Typisierung im Nachhinein.
Ja, das wunderbare und dankbare VBA.
Genau.
Wo ich allerdings auch teilweise darauf entwickle. Ja, Virenerkennung ist auch sehr ein wichtiges Thema. Ich meine, irgendwie muss man ja erkennen, bevor man die kann irgendwie löschen, entfernen, was auch immer mit denen.
Genau, also dort müssen wir auch ein bisschen schauen, was machen die Viren, um sich zu verstecken, oder? Also die Viren können sich zum Beispiel verstecken, indem sie sich verschlüsseln. Sprich, dann, wenn sie eine Verschlüsselung machen von ihrem Code, dann ist das auf der Festplatte wie eine Reihe von Zufallszahlen. Also sehr schwierig für einen Virenscanner, um die dann erkennen.
Mhm.
Was sie machen kann, Der Virus kann sich auch zum Beispiel verstecken, indem sie irgendwie von Dateien den Zeitstempel wieder fälscht. Also ja. Sagt, ja, ich habe gar nichts gemacht und so, das ist noch wie so vorher. Oder der Virus kann sich auch probieren, so recht weit ins System zu bewegen und dann sagen, ah, wenn du das Programm latschst, dann tue ich zuerst etwas machen und gib dir nachher das Programm. Also ja. Für dich ist es eigentlich ein Doppelklick auf eine Exe-Datei, wo der Virus dann abfängt und irgendetwas macht im Hintergrund und dann dir normal das Programm
zur Verfügung stellt,
wo du willst. Genau, das sind so die Mechanismen, die sie eigentlich haben, um sich zu verstecken.
Vor allem bei Windows, oder?
Ja, das geht überall. Das ist nicht systemabhängig. Okay. Die Prinzipien funktionieren eigentlich überall in dem Sinn.
Ja.
Die Frage ist dann, was damit kannst erreichen oder wie viel Benutzerrecht du dann hast. Ja. Aber das geht grundsätzlich überall. Und dann kann man sagen, wenn man die Virenscanner dann anschaut, oder?
Ja.
Dann hat es verschiedene Typen. Also die statischen die Scanner, die man eigentlich so ein bisschen kennt, eben, das sind die dann wissen, zum Beispiel ein Virus hat eine gewisse Signatur.
Ja.
Also der sieht irgendwie so aus.
Genau, also eine Signatur ist ja, wenn man so sagt, ein Teil davon sieht so und so aus, hat die Zahlen und Buchstabenreihen, dann genau. Kann es sehr wahrscheinlich, ist der Virus.
Genau, und die statischen Scanner, die haben so eine Datenbank, wo ja natürlich immer wieder updated werden, wo eigentlich einfach vergleichen auf der Festplatte, ob sie etwas finden, wo irgendwie so aussieht.
Genau.
Oder was auch sehr statisch ist, ist noch, man kann mit Heuristiken arbeiten.
Ja.
Das bedeutet, man weiss ungefähr, was ein Virus etwa macht oder eben nicht macht. Das ist auch noch spannend zum Anschauen.
Also
ein Virus gibt zum Beispiel meistens kein Fenster. Also
ja.
Man weiss, wenn man jetzt Code sieht, wenn man jetzt das Programm ausführt, dann kommt einfach kein Fenster. Das ist schon mal sehr auffällig.
Ja.
Und es gibt dann eben die Integritätschecker. Das ist dann noch mal eine einfache Variante, wo zum Beispiel einfach mal alle ausführbaren Dateien vom System mal eben so eine Checksum macht, wie man also Signatur macht
ja.
Und schaut, wenn du die ausführst, ob sie sich verändert hat zwischen dem letzten Mal.
Ja, genau. Und so das Checksum, das vielleicht noch kurz sagen, das ist einfach eine mathematische Formel, die einfach über die ganze Code hineingeht von dem Programm oder genau. Datei und dann sagt, ja, das ist eigentlich so der Schlüssel, die Unterschrift von dem der Datei oder der Programm.
Genau, also macht eigentlich wie ein Viertel in dem Sinne und vergleicht, ja. ob das Viertel noch gleich ist wie letztes Mal.
Oder so.
Und dann die dynamischen Scanner, die sind dann eben, die schauen dann wirklich aufs Verhalten, also wie verhält sich der Virus.
Ja.
Und, oder man kann sogar so weit gehen und sagen, man macht eine Emulation, also man tut jede ausführbare Datei zum Beispiel mal in so einer geschützte Umgebung laufen lassen und schaut mal und fängt mal alles ab, was das Programm macht. Also sobald es zum Beispiel aufs Internet geht, wo es nicht sollte, kann man zum Beispiel so sagen, das ist vielleicht das ein
da haben wir schon mal den Verdacht.
Nicht ganz sauber. Und, so. Und wenn man dann die Scanner, also die statischen Scanner nochmal genau anschaut, dann sieht man eben, früher hat man das wirklich sehr langsam geworden, weil man eben genau die Checks hat müssen machen. Das Problem ist auch bei denen, dass die eigentlich immer ein bisschen hinten drin sind, weil man muss immer die Datenbank updaten und man ist eigentlich nie so schnell wie die Viren. Und dann die zweite Generation von diesen Scannern, die sind dann ein bisschen gescheiter gewesen. Die haben dann gesagt, ja, wir müssen ja nicht alles anschauen von dieser Datei, also wir müssen ja vielleicht nur einen Teil anschauen. Wir wissen, der Virus ist eher am Anfang vom Programm, also schauen wir nur den Teil an. Oder das ist dann ein bisschen schlauer, geht dann ein bisschen schneller und ist dann für die User auch ein bisschen angenehm. Und ich glaube, das ist auch das, was man jetzt eigentlich meistens hat, wenn man es installiert. Nicht mehr so die erste Generation. Ja, und das ist halt eben, es gibt für die Viren viele Varianten, um die Virus-Antivirenprogramme auszuschalten. Also auch, wenn man von dieser Emulation redet, dann kann man ja das Programm auch nicht irgendwie 20 Stunden lang laufen lassen, sondern man lässt es vielleicht mal eine Stunde lang laufen. Dann kann der Virus sagen, ja, ich fange halt erst nach 10 Stunden an.
Ja.
Oder ein Virus kann sagen, ich tue 9 von 10 Mal verhalte ich mich richtig. Und im 10. Mal mache ich etwas. Das sind so Sachen, dann ist das relativ einfach zum Umgehen und dann müsste ich da relativ lang dahinter hocken.
Es ist ja immer ein Kampf zwischen Antivirenhersteller und Virenprogrammierer, dass man möglichst unentdeckt bleibt und die anderen möchten es möglichst entdecken.
Genau.
Also,
und es ist ja immer ein Problem von diesen, man redet eigentlich auch von diesen False Positives und False Negatives, also ob du etwas erkennst, wo ein Virus ist, aber als Virus erkennst, aber es ist eigentlich keine, oder ob du es nicht erkennst. Und das ist so wie meistens, wie man die Stufe einstellt, das ist meistens ein Kompromiss zwischen diesen zwei Sachen. Und es geht ja auch nicht darum, dass du einem User und ihr sagst, ja, jedes zweite Programm ist ein Virus, weil es jetzt könnte aussehen, aber du musst dementsprechend gleich probieren, möglichst alle zu erkennen.
Oder man kann jetzt am User sagen, jetzt tu mal den Computer einen Tag lang laufen lassen, dann wissen wir, ob du überhaupt auf deiner Festplatte irgendwas hast, wo schädlich könnte sein.
Genau.
Das ist auch nicht der Sinn von der Sache.
Genau, man muss da irgendwie so ein bisschen abwägen. Und wahrscheinlich kann man auch sagen, in gewissen Bereichen lohnt es sich eben vielleicht, zum sagen, ja, dort muss es so sicher sein, dass man dann sagt, ja, lieber einmal mehr etwas falsch als Virus erkennen, als umgekehrt.
Genau, also dann muss man entsprechend mehr Wertung geben, zum Beispiel in einem Systemverordner oder an einem Benutzer im Ordner gibt man vielleicht ein bisschen weniger Wertung, zum Beispiel.
Genau, man kann dort ein bisschen drauf schauen. Und Desinfikation am Schluss, dann von dem, wenn man dann so ein Virus gefunden hat, dann das erste Problem ist eigentlich meistens mal die Identifikation. Also muss man mal wissen, was ist das für ein Virus und so. Bei den Scannern ist das relativ einfach, weil die ja eine Datenbank haben, das vergleichen.
Von Anfang an gerade, was
genau,
ist.
Dort weisst du eigentlich sofort, welcher Virus das dahinter steckt. Hingegen, wenn du mit diesen Heuristiken schaffst oder so eine Verhaltensanalyse machst, dann ist das ein bisschen schwieriger, weil dann weißt du einfach, es ist wahrscheinlich ein Virus, aber du weißt noch nicht, welcher das ist. Und dort musst du dann wahrscheinlich auch noch einen Scanner hinten dran laufen lassen, der dann da nochmal schaut, was das da ist. Und was man dann kann machen, um die zu desinfizieren, ist mal, man kann den Virus einfach mal selber verschlüsseln.
Ja.
Dann ist der nicht mehr ausführbar und er kann nichts mehr machen, weil er kann sich nicht mehr als Code entfalten. Wenn man so Viren hat, wie man vorher gehört hat, wo man zum Beispiel einfach doppelklicken kann und dann führen sie sich aus und präsentieren nachher das richtige Programm, dann ist es auch relativ einfach. Dann nimmt man einfach das richtige Programm wieder raus und schneidet den Rest ab, einfach gesagt.
Ja.
Aber wie vielfach ist es dann halt wirklich so, dass dann auch vielleicht auch gewisse Programme gar nicht mehr rekonstruierbar sind und der Virus einfach muss gelöscht werden und dann ist dann die Desinfikation ein bisschen.
Darum gibt es teilweise auch Nachfragen, wollen sie wirklich den Virus? Es kennt also eine Warnung, dass es teilweise gibt, das ist mir auch schon aufgefallen.
Genau, weil unter Umständen ist dann das weg am Schluss.
Mhm.
Und Viren versuchen natürlich auch, die Antivirus-Software auszuhebeln. Eben, sie tun dir zum Beispiel als User unten rechts der Schirm, den man kennt, vom Antivirus zum Beispiel einfach als Symbol darstellen. Sie sagen alle Wochen mal, ja, ich habe ein Update gemacht. Dort nutzen die Viren eigentlich das Wissen über die Antivirus-Software auch aus. Und sie wissen, wie die arbeiten. Sie analysieren genau gleich wie die Antivirus-Software die Viren analysiert. Analysieren halt die Virenschreiber auch die Antivirus-Software und nutzen dann genau dort so Schwachstellen aus. Oder wenn man weiss, eine Emulation läuft jetzt genau eine Stunde, dann mache ich halt eine Stunde.
Also ein digitaler Krieg.
Genau, es ist wirklich ein Hin und Her.
Die Frage ist vielleicht, was haben eigentlich die Virusprogrammierer überhaupt für einen Nutzen oder für eine Motivation, so etwas zu machen?
Ja, also dort ist sicher Geld oder Anerkennung. Also ich glaube, das sind so die zwei Faktoren, die es gibt.
Mhm.
Also man kann sagen, eben wenn man halt so ein sogenanntes Botnet hat, also man hat so bei vielen Leuten die Viren installiert und die hören auf das Kommando von einem, dann kann man es brauchen zum Spam abschicken, das wird meistens für das benutzt. Und das kann man dann wiederum verkaufen und sagen, ja, wir haben so und so viele Computer unter Kontrolle. Oder man kann die sogenannte Denial of Service, also DOS-Attacken fahren. Da kann man sagen, ein Unternehmen sagen, du zahl uns jetzt einfach mal 10'000 Franken oder wir lassen jetzt alle 500'000 Computer, die wir haben, sofort auf deinen Server los und der Server geht dann zusammen unter dieser Load. Also unter der
Last.
Ja, genau. Und das ist auch wieder ein Erpressungsgrund natürlich.
Ja.
Wobei dann sind sie ein bisschen heikler, weil dann müssen sie irgendwie das Geld noch überkommen. So.
Ja. Ihr hört immer noch das digitale Magazin auf Radio Stadtfilter und da ist immer noch der Aurene Melzer und immer noch der Maggie am Mikrofon. Jetzt haben wir ein bisschen gehört, wie die Viren funktionieren und was überhaupt die Motivation dahinter ist. Ich habe noch eine kleine Idee, was ich sagen könnte, wie eigentlich der erste Virus oder wie man sagt, dass der erste Virus geschrieben worden ist. Irgendein Schüler hat selber mal ein bisschen Games programmiert oder Games weitergegeben mit seinen Mitschülern und die haben dann Diskette angefangen zu kopieren, wie das halt so war. Lustig, ein neues Medium und weitergehen. Und er hat auch mal die Schnauze voll gehabt, auf gut Deutsch gesagt, und hat dann ein kleines Programm geschrieben, ein kleines Virus geschrieben, dass es nicht ewig weiter kopiert werden kann oder einfach etwas einblendet, dass die anderen aufmerksam gemacht worden sind, so, hey, du nimmst übrigens meine Arbeit, nimmst du einfach so an. Und was soll das eigentlich?
Und der ist jetzt sicher heutzutage irgendwo ein Antivirenhersteller irgendwie unter Vertrag, nehme ich an.
der wird sicher gut leben.
Ja. Jetzt im dritten und letzten Teil würde ich eigentlich auch noch gerne mal schnell so ein Beispiel mal durchgehen. So ein Konfigure-Virus, wo man ja viel davon gehört hat in den letzten zwei, drei Jahren.
Kommen wir mal zu der Praxis.
Genau. Und der ist irgendwie im November 2008 hat man den eigentlich so ein bisschen entdeckt. Und man schätzt, so im Januar 2009 sind schon 9 bis 15 Millionen PCs infiziert gewesen mit dem. Also ziemlich, und auch ziemlich grosse Firmen und Regierungsorganisationen. Also der hat recht hohe Wellen geworfen. Und man sieht ja dann auch schön, irgendwie, wie die Virenhersteller den nennen. Also Sophos war schnell mal bei den Konfigur und irgendwie auch McAfee hat den nachgetragen. Aber zu, bei Symantec hat er jetzt immer Down and Up geheissen zum Beispiel. Also es wird dann schwierig, warum jetzt die das so gemacht haben. Aber es ist auf jeden Fall noch spannend, um zu sehen, wie, wie es auch da bei so einem bekannten Virus eigentlich nicht so ist, dass es jetzt bei allen gleich heisst. Weil irgendwie Kaspersky heisst irgendwie Netwurm, Kido, irgendwie so etwas, also keine Ahnung wie, also einfach wirklich nichts mehr mit Konfigur zu tun. Und der Virus hat es eigentlich so ein bisschen vor allem in 5 verschiedenen Varianten gegeben. Also eben der Virus A hat man so ein bisschen gefunden, die Variante A im November 08.
Als Dur-Version.
Genau. Und dann ist aber schon im Dezember 08 ist dann die Variante B gekommen. Dann im Februar 09, also nicht viel später als 3 Monate, ist dann das C gekommen. Schon wieder einen Monat später das D und ganz am Schluss dann auch im April auch wieder einen Monat später noch das E. Und das war dann so die letzte Variante gewesen und die, die überhaupt etwas gemacht haben.
Ja.
Weil die anderen, das war recht lustig gewesen, die Autoren haben wirklich so ein bisschen beobachtet, wie die Antivirenhersteller jetzt da reagieren auf ihre Dings. Sie haben ursprünglich irgendeine Schwachstelle von Windows Remote Procedure Call ausgenutzt, aber es kommt eigentlich nicht so drauf an. Hier kommt man immer irgendwie. Und lustig war, so die erste Variante, die A, die hat irgendwie einen externen Dienst nach seiner IP gefragt. Und dann hat er zufällig irgendwelche IPs in der Range.
Also in dem Namensbereich.
Genau. Der ist ja auch noch, bei IPv4 ist das ja noch wirklich regional bestimmt.
Genau.
Und hat dort so ein bisschen Opfer gesucht für Attacken, die es weiterschicken könnte. Lustigerweise sind dort alle ukrainischen IPs ausgefiltert worden.
Ein bisschen verdächtig.
Genau, kann man sagen, entweder sind sie von der Ukraine gekommen oder sie haben explizit wollen dort den Verdacht drauf legen. Ja. Das ist noch lustig. Und dann haben die so, das so gemacht, dass relativ schlau eigentlich jeden Tag so aus dem Datum raus so Zufalls Domainnamen generiert haben. Also irgendwelche NMS123 irgendwie.
Also für Menschen nicht lesbar.
Genau, so irgendwelche Domains, die man so kennt vom Internet, wie www.google.ch oder was auch immer, generiert und hat dann irgendwie jeden Tag dort bei denen angeschaut, das sind jeden Tag andere gewesen, und geschaut, ob hinter dieser Adresse etwas steckt.
Ja.
Und wenn dort hinten etwas gesteckt ist, dann haben sie das runtergeladen. Und dann haben sie es so geschickt gemacht, dass man jetzt da nicht kann irgendwie etwas verstecken, was andere Autoren machen. Dann haben sie das Ganze noch mit Kryptographie verschlüsselt. Genau. Dass eigentlich der Virus auf dem Computer dann genau gewusst hat, ob jetzt der Auftrag, den er bekommen hat, wirklich von den Autoren ist oder ob jemand anderes gemacht hat. Also relativ clevere Sache, oder? Man hat dann irgendwann herausgefunden, dass man die eben auch generieren kann. Man hat dann ungefähr gewusst, auf welche 250 Domains man muss schauen muss. Und darum hat dann ist dann schon schnell weitergegangen. Also das D hat dann schon 50'000 Domains generiert, zufällig. Und hat dann einfach 500 von diesen 50'000 irgendwie so abgeklappert. Das sind dann natürlich ein paar durch die Lappen, die nichts gefunden haben, aber das ist ja dann egal, wenn man von Millionen von PCs
eben, es geht um die Menge dann, wo man dann Zufall, also Relativität, dass man durch die grosse Menge auch mehr Möglichkeiten überkommt.
Genau. Und dann der Typus B und C, die haben dann auch so den Fehler, also nein, nicht einmal Fehler, sondern einfach das lokale Netzwerk ausgenutzt, um sich innerhalb vom lokalen Netzwerk auch gerade noch schnell ein bisschen zu verbreiten. Sie haben so Features genutzt von Windows, die eigentlich normal da sind. Und sie haben sogar noch so einen Passwort-Cracker dabei gehabt. Also wenn du ein einfaches Passwort hast für die Share, haben sie das auch noch gerade ausgenutzt. Das ist wirklich recht ausgefeilt gewesen, wie sie das gemacht haben. Und sie haben dann auch, B und C hat nicht nur das gemacht über das Netzwerk, sondern sie haben auch angefangen, sich dann über Wechselträger zu verbreiten.
Okay, ja.
Das hat es A auch nicht gemacht. Also die allererste Variante war noch relativ simpel gewesen und B und C haben dann schon angefangen, sich
über externe Festplatte, USB-Stick und so weiter zu verbreiten.
Genau.
Also fast wieder für eine Anfangszeit, wo man dann mit Deskit die ganzen Viren verbreitet hat. fast wie in der Anfangszeit, wo man die
Genau, wieder, zurück, genau. Ja. Weil das auch noch gerade ausgenutzt.
Ja.
Und das C ist dann auch so schlau gewesen, dass wenn dann, das C irgendwie so eine Domain gefunden hat, wo irgendetwas dahinter gesteckt ist, dann hat der können sogar den anderen Infizierten noch schicken, du, dort hinter dieser Domain ist dann etwas,
ja.
Dass dann die 500 Anfragen nicht ins Leere gelaufen sind. Also wirklich sehr, sehr ausgereift.
Ja.
Und das D und das E, dann, also wirklich die zwei letzteren Varianten, die haben dann sogar so ein Netzwerk untereinander aufgebaut. Und dort haben sie dann sogar wirklich die Schadstoffe, also die Anweisungen, haben sie eigentlich dann schon hin und her geschickt. Die haben wie so ein Peer-to-Peer-Netzwerk gemacht, wo sie dann hintereinander das Zeug hin und her geschickt haben. Und eigentlich nur das E, also die letzte Variante, die ist dann effektiv wirklich, dort ist dann wirklich Malware auf den Computer gekommen. Und soviel ich weiß, hat man das genau einmal gesehen, wo sie eine Spam-Welle losgelassen haben. Und seitdem ist einfach ruhig. Und seitdem ist nicht mehr, jetzt ist alles desinfiziert. Man hat dann nie herausgefunden, wer hinter dem Config-Virus steckt. Und er ist, also irgendwie nicht, die haben wahrscheinlich nicht, also die haben schon Geld gemacht, aber irgendwie so, man hat das Gefühl, mit all dem Aufwand, den die betrieben haben,
es ist mehr fast ein Labor gewesen.
So spielerisch gewesen. Und es hat ja, ich meine, es hat Milliarden gekostet, wahrscheinlich, wenn man es anschaut, oder für die Unternehmen und zum und Regierung. Ja. Das ist schon noch verrückt.
Vielleicht so als Abschluss, kann man sagen, jetzt Windows, Linux, Mac oder mein Handy oder was auch immer, was mit Computer zu tun hat, wenn ich Windows brauche, dann bin ich sowieso Windows-Viren gefördert und Mailware und bei Linux bin ich fein raus oder gibt's, oder kann man da sagen, das spielt absolut keine Rolle, man muss sowieso vorsichtig sein?
Ich habe das Gefühl, es spielt keine Rolle. Also ich glaube eher, dass sogar eher die Handys in der nächsten Zeit am anfälligsten werden sein. Genau. Und Betriebssysteme sind wahrscheinlich alle, also meine Lücke findet man sicher in jedem System.
Ja.
Und von dem her glaube ich nicht, dass man sich so in dem Sinn so
verschützt.
Genau.
Ja, dann wünsche ich euch noch einen guten Dienstagabend. Mein Name ist Raul-René Melzer und ihr habt das Digital Nummer 69 gehört am Dienstag, am 13. Juni. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen. Alles aus der digitalen Welt. Digital ist euch präsentiert worden von me-first.ch, der Website für effizient und gesundes Arbeiten am Computer.